und Hirten verkünden die Geburt des Messias. Das steht im Lukas-Evangelium in Kapitel 2 von Vers 8 an. In der Umgebung von Bethlehem waren Hirten, die mit ihrer Herde draußen auf dem Feld lebten. Als sie in jener Nacht bei ihren Tieren Wache hielten, stand auf einmal ein Engel des Herrn vor ihnen. Und die Herrlichkeit des Herrn umgab sie mit ihrem Glanz. Sie erschraken sehr, aber der Engel sagte zu ihnen: Ihr braucht euch nicht zu fürchten. Ich bringe euch eine gute Nachricht, über die im ganzen Volk große Freude herrschen wird. Heute ist euch in der Stadt Davids ein Retter geboren worden. Es ist der Messias, der Herr. An folgendem Zeichen werdet ihr das Kind erkennen. Es ist in Windeln gewickelt und liegt in einer Futterkrippe. Mit einem Mal waren bei dem Engel große Scharen des himmlischen Heeres. Sie priesen Gott und riefen: Ehre und Herrlichkeit Gott in der Höhe und Frieden auf der Erde für die Menschen, auf denen sein Wohlgefallen ruht. Daraufhin kehrten die Engel in den Himmel zurück. Da sagten die Hirten zueinander: Kommt, wir gehen nach Bethlehem. Wir wollen sehen, was dort geschehen ist und was der Herr uns verkünden ließ. Sie machten sich auf den Weg, so schnell sie konnten, und fanden Maria und Josef und bei ihnen das Kind, das in der Futterkrippe lag. Nachdem sie es gesehen hatten, erzählten sie überall, was ihnen über dieses Kind gesagt worden war. Und alle, mit denen die Hirten sprachen, staunten über das, was ihnen da berichtet wurde. Maria aber prägte sich alle diese Dinge ein und dachte immer wieder darüber nach. Die Hirten kehrten zu ihrer Herde zurück. Sie rühmten und priesen Gott für alles, was sie gehört und gesehen hatten. Es war alles so gewesen, wie der Engel es ihnen gesagt hatte.
Heute haben wir den letzten Gottesdienst in diesem Jahr hier im Weißen Saal im Volkshaus. Nächsten Sonntag, wie gesagt, ich wiederhole es und ihr könnt es dann gleich noch auf den Zettel schreiben. Wer noch keinen Zettel hat, das hat noch genug. Ist ja die erste Frage, welche? Wann und wo ist der nächste Gottesdienst? Dass niemand dann sagt, ja, das habt ihr gar nicht gesagt. Der nächste Gottesdienst ist an der Drittligasse. Drittligasse befindet sich zwischen Großmünster und Bahnhof Stadelhofen. Und wisst ihr, weshalb nur so nebenbei die Drittligasse heißt? Ja. Die meisten meinen, weil das so viele Dritte hat dort. Ein Dritt am anderen. Und das haben wir, der Pfarrer vom der EMK hat mir das gesagt, das heißt nicht Drittligasse wegen den vielen Dritten, sondern das ist die dritte Gasse vom Großmünster weg. So. Ich muss zwar das mal nachzählen, ob das überhaupt stimmt. Nur so nebenbei. Also, dort sind wir am nächsten Sonntag, 27. Dezember, und am 25. Dezember gibt es keinen Gottesdienst in unserer Gemeinde. Nun haben wir uns ja schon ein bisschen eingestimmt in die Weihnachtsstimmung. Ich weiß nicht, wie der Pegel bei euch weihnachtlich steht. Da gibt es ja verschiedene Vorstellungen von Weihnachtsstimmungen. Für die einen beginnt das, wenn es schneit, für die anderen ist es, wenn es heiß ist, je nachdem, aus welchem Kulturkreis man kommt. Und ich möchte nun diese Gedanken ein bisschen vertiefen, diese Weihnachtsstimmung ein bisschen vertiefen. Und das ist doch auch nötig, ich weiß nicht, ob es in unserem Kreis jetzt hier heute Morgen so nötig ist, aber eines wird immer deutlicher, dass viele Leute nichts mehr wissen über die Feiertage, die wir feiern. Das sehen wir jetzt gleich mal in einer Sendung von Galileo, das ist so eine Sendung, die immer so Dinge nachgeht, da werden Leute auf dem Weihnachtsmarkt gefragt, was Weihnachten ist.
Was ist der eigentliche Grund des Weihnachtsfestes? Wo könnte man das besser fragen als auf einem Weihnachtsmarkt?
Warum wir Weihnachten feiern?
Das weiß ich gar nicht.
Oh Gott, wegen Jesus.
Wusste ich mal, jetzt bin ich ein bisschen baff.
Weil Jesus doch wieder...
Warum wir eigentlich Weihnachten?
Damit wir uns alle reich beschenken.
Heiligabend, Wiedergeburt.
Ich weiß nur, dass es von der Kirche her ist.
Da fragen Sie mich jetzt zu viel. Ganz ehrlich.
einen haben wir gefunden, der die Antwort kennt.
Ja, an dem Tag ist Jesus geboren.
Ich weiß nicht, wie das wäre, wenn wir das hier in Zürich machen würden. Ich finde, es ist für uns als Kirche eine Herausforderung. Wie sollen Menschen Jesus kennenlernen, wenn sie überhaupt nichts mehr wissen? Das heißt, wir sind aufgerufen, diese Botschaft des Evangeliums weiterzugeben. Unser Volk weiß immer weniger, um was es geht. Und deshalb ist es auch gut, wenn wir selber natürlich gut Bescheid wissen, wie dieser Junge, der das ganz einfach gesagt hat, das ist die Geburt von Jesus Christus. Nun, es ereigneten sich zu jenen Tagen und jenen Wochen um die Geburt von Jesus, ereignete sich sehr viel Außerordentliches. Eigentlich ist es auch nicht anders zu erwarten, denn wenn der Schöpfer in diese Welt kommt, dann kann das ja doch nicht einfach so 0815-mäßig geschehen. Und obwohl über die Geburt von Jesus in der Bibel diese Ereignisse gar nicht viel berichtet wird, können wir doch einiges entdecken. Es sind ja nur zwei Evangelien, die die Weihnachtsgeschichte in dem Sinn erzählen. Gestern waren wir am Stauffach und dann hatten wir Lukas-Evangelien. Den einen Leuten habe ich das hingesteckt und habe gesagt, möchten Sie die Weihnachtsgeschichte im Original? Und das haben dann doch einige genommen, das hat irgendwie geklickt. Ja genau, die Weihnachtsgeschichte im Original. Das ist das Original, aber wir haben das nur im Matthäus- und im Lukas-Evangelium. Die anderen Evangelien schildern das nicht. Ich habe mal die Verse gezählt. Es sind 145 Verse, die sich mit dem Geschehen um die Weihnachtsgeschichte herum beschäftigen. Inbegriffen in diesen 145 Versen sind auch die Schilderungen über die Ankündigung von Johannes dem Täufer und die Geburt von Johannes dem Täufer. Also 145 Verse, die Bibel hat, das Neue Testament hat ungefähr 3900 Verse. Das sind also etwa 3,7% des Neuen Testamentes beschäftigt sich mit dem Geschehen um Weihnachten. Die Evangelien, und zwar alle vier, beschäftigen sich nämlich vorwiegend und hauptsächlich mit dem öffentlichen Wirken von Jesus, also in diesen drei Jahren, in denen er öffentlich wirkte. Und der größte Teil, also quasi die Hälfte jedes Evangeliums, beschäftigt sich mit dem Weg Jesu ans Kreuz, in Tod und Auferstehung. Und da zeigt sich, wie sich in unserer Gesellschaft doch etwas verschoben hat. Würde man fragen, welches ist das größte und wichtigste Ereignis im christlichen Glauben, würden vermutlich, wenn die Leute überhaupt noch eine Ahnung haben, würden sie sagen, Weihnachten, das feiern wir ja am stärksten. Aber es ist eigentlich unverhältnismäßig. Wir müssen eigentlich Ostern, und also Karfreitag und Ostern viel mehr feiern. Aber es ist halt schon so, in eine Krippe zu schauen, so ein kleines Kind, ist halt faszinierender als einen gekreuzigten Gott. Und dann ist ja scheinbar alles so heimlich gewesen in diesem Stall. Ich weiß ja nicht, wie gern ihr Frauen in so einem Stall ein Kind zur Welt bringen würdet. Ich glaube, das war nicht so heimlich, wie wir uns das vorstellen. Aber das Kreuz ist eben ein Ärgernis. Das sagt auch Paulus. Mit der Botschaft vom Kreuz ist es nämlich so, in den Augen derer, die verloren gehen, ist etwas völlig Unsinniges. Für uns aber, die wir gerettet werden, ist sie der Inbegriff von Gottes Kraft. Nun, auch wenn die Berichte über die Geburt von Jesus sehr knapp gehalten sind, genügen sie, um uns zum Staunen zu bringen, wenigstens mich. Und wir wollen heute Morgen vier einzigartige, bestaunenswerte Tatsachen im Zusammenhang mit der Geburt von Jesus betrachten. Jesus ist ein Nachkomme des Königs Davids. Er war also ein richtiger Prinz. Deshalb auch der Titel im Januar, 3. Januar, Sterndeuter und Prinz. Jesus war ein Prinz. Also, er ist Man würde sagen, so im Volksmund, er war blaublütig. Er war königlicher Abstammung. Er war ein Prinz. Und damals war zwar das israelitische Königtum nicht mehr intakt, die Römer hatten das zerschlagen. Die Römer hatten die Vorherrschaft auch in Israel. Aber die Nachkommen von König David, die sind immer noch da gewesen. Das ist wie heute, haben auch Königshäuser und die Prinzen, die leben einfach integriert im Volk, sie haben keine Regierungsaufgaben mehr, aber man weiß, sie gehören zu diesem königlichen Geschlecht. Und eines war den Juden in Israel völlig klar, nur wer aus der Verwandtschaft von König David kommt, kann der angekündigte und erwartete Messias sein. Nur der, niemand anders. Also wenn einer behauptet, er sei der Messias, der von Gott verheißene Retter, dann haben die Juden geschaut, wo kommt der her? Ah, der kommt nicht aus dem königlichen Geschlecht, nicht von David her, er kann es nicht sein. Ist nicht möglich, ist ein Unding. Er musste von diesem königlichen Geschlecht kommen. Als Jesus einen blinden und gehörlosen Mensch heilte, staunten die Leute. Und was sagten sie zueinander? Was sagten sie zueinander, als Jesus einen blinden und gehörlosen Menschen heilte? Was fragten sie? Ist er etwa der Sohn Davids? Ist er etwa der Sohn Davids? Also ist er dieser König, auf den wir warten? Der von David abstammt, das wusste man. Es muss ein Nachkomme Davids sein. Und wenn er das ist und diese Wunder tut, dann könnte er unser Retter sein. Wenn er nämlich der Sohn Davids ist, dann könnte er der versprochene Retter sein. Und Gott hat das ja schon König David versprochen: Ich werde dafür sorgen, dass einer deiner Söhne dir auf dem Königsthron folgt. Es ist also völlig ausgeschlossen, dass irgendeine Gruppe irgendeine Idee haben konnte, dass man irgendjemanden aufgebaut hat, um ihn zum König zu machen und zu sagen, das ist jetzt der Messias. Er musste nachweislich ein Nachkomme Davids sein. Und das konnte man nicht einfach fingieren. Da musste man dann schon das ausweisen können. Gott wollte, dass der zukünftige und ewige König ein direkter Nachkomme Davids sein muss. Und dies bestätigten auch die Propheten. So lesen wir bei Jesaja: Ein Spross wächst aus dem Baumstumpf Isai. Ein neuer Trieb schießt hervor aus seinen Wurzeln. Wer war Isai? Wer war Isai? Der Vater vom König David. Und aus diesem Isai, also dem Vater des Königs David, aus dieser Wurzel wird ein Trieb, ein neuer Trieb hervorkommen, der das ewige Königtum regieren wird. Und das ist Jesus Christus. Jesus, das Kind der Maria, gehört tatsächlich in diese Nachkommenschaft. Und das macht Matthäus am Anfang seines Evangeliums deutlich. Er schreibt: Verzeichnis der Vorfahren von Jesus Christus, dem Sohn Davids und dem Sohn Abrahams. Also Davids und Abraham. Abraham, der Vater des Glaubens, ist natürlich auch der David, ein Nachfolger von Abraham und Jesus. Also da haben wir alles, die ganzen Verbünde zusammengebunden. Jesus gehört eindeutig in die Nachkommenschaft Davids und somit ist er rechtsmäßiger König. Er hat von seiner Herkunft das Recht, das Königtum Israel zu beanspruchen. Gott hat dafür gesorgt, dass sein Versprechen ganz eindeutig eingehalten wird. Und ganz außerordentlich ist natürlich die Empfängnis von Jesus. Maria wurde, ohne mit einem Mann Verkehr zu haben, schwanger. Sie gebar ihren ersten Sohn als Jungfrau. Viele Menschen belächeln diese Tatsache. Sie können sich nicht vorstellen, wie das möglich sein soll. Und ehrlich gesagt, es ist auch schwierig, sich das vorzustellen, weil wir das anders kennen, Weil wir alle, wenn wir Kinder bekommen, haben wir alle anders empfangen. Es ist einzigartig. Theologen, die das nicht glauben wollen, versuchen zu erklären, dass hier nicht von einer Jungfrau gesprochen wird, sondern, wie clever, von einer jungen Frau. Jetzt muss mir nur mal jemand erklären, warum man dann das betonen muss, wenn eine junge Frau ein Kind bekommt. Weil in der damaligen Gesellschaft war das an sich üblich, dass eine junge Frau ein Kind bekommt. Es war eher unüblich, wenn eine alte Frau ein Kind bekommt. Warum muss man das betonen? Nein, diese Jungfraugeburt ist von größter Bedeutung und Wichtigkeit für unseren Glauben. Sie ist keine Erfindung der Schreiber der Evangelien. Denn in Jesaja lesen wir bereits, Gott selbst wird euch ein Zeichen geben, sie, eine Jungfrau, wird schwanger und wird einen Sohn gebären. Gott wird also einen besonderen Beweis geben, damit wir erkennen können, ob es sich bei diesem Sohn um den versprochenen Retter handelt. Er will, dass wir sicher sein können. Nicht, dass irgendwie clevere Leute kommen und sagen, ja, das ist jetzt der Messias. Sondern wir sollen sicher sein, er will uns ein Zeichen geben. Das eine Zeichen ist schon, dass er königlichen Geschlechts ist. Das zweite Zeichen ist, dass er von einer Jungfrau geboren ist, empfangen wurde. Und tatsächlich hat Maria Jesus von Gott selbst empfangen. Unbestreitbar. Maria war vor und nach der Empfängnis Jungfrau. Und als der Engel Gabriel ihr sagte, dass sie schwanger werden wird, fragte sie, erstaunt, wie soll das zugehen? Ich bin doch noch gar nicht verheiratet. Wie soll das funktionieren? Sie war erst verlobt. Und es war nicht, wie es heute fast selbstverständlich ist, ob verlobt oder nicht, dass man schon miteinander ins Bett geht, bevor man verheiratet ist. Sondern das war für Maria klar. Ich bin doch erst verlobt, ich bin nicht verheiratet. Also ich habe noch keinen Umgang mit einem Mann gehabt. Wie soll ich ein Kind bekommen? Das funktioniert doch nicht. Das war klar. Auch die Reaktion von Josef zeigt eindeutig, dass Maria noch Jungfrau war. Denn als er von ihrer Schwangerschaft erfuhr, wollte er Nazareth verlassen, um Maria zu schützen. Josef meinte, sie hätte mit einem anderen Mann geschlafen. Ja, was soll er denken? Was würdet ihr denken, wenn eine Frau kommt und mir sagt, ich bin jetzt schwanger und ich habe nicht mit ihr geschlafen. Ja, was würde ich denken? Josef war ja nicht blöd, hat gedacht, da stimmt irgendetwas nicht mehr. Die haben mich hintergangen, also ich verschwinde, ich möchte sie nicht irgendwie in Schwierigkeiten bringen, aber ich gehe weg. Und im Traum ließ Gott Josef sagen, dass das Kind von Maria durch den Heiligen Geist empfangen wurde. Und er soll bei Maria bleiben. Und dann steht unmissverständlich für jeden, der noch Zweifel anmeldet, ob Maria bei der Geburt wirklich Jungfrau war oder nicht. Als Josef aufwachte, folgte er der Weisung, die ihm der Engel, im Traum hat er das gegeben, des Herrn gegeben hatte und nahm Maria als seine Frau zu sich. Und jetzt? Er hatte jedoch keinen Verkehr mit ihr, bis sie einen Sohn geboren hatte. Josef gab ihm den Namen Jesus. Also er hatte jedoch keinen Verkehr mit ihr, bis das Kind geboren war. Damit niemand auch nur auf die Idee kommen könnte, dass Josef dieses Kind gezeugt hat. So etwas hat es bis dahin noch nie gegeben und es wird, bin ich überzeugt, das auch nie mehr geben, dass eine Jungfrau ein Kind gebären wird. Wäre Jesus nicht durch den Heiligen Geist gezeugt worden, dann wäre er nicht Gottes Sohn. Schlicht und ergreifend. Weil er von Gott gezeugt ist, ist er Gottes Sohn. Das ist das eine. Wäre er nicht durch den Heiligen Geist gezeugt worden, wäre Jesus jetzt in der Sünde geboren, wie jeder von uns, und er hätte für seine Sünde selber bezahlen müssen. Er hätte nicht für uns sterben können. Er hätte unsere Strafe nicht auf sich nehmen können. Und nun der Engel erklärt Maria, wie das gehen soll. Geheimnisvoll, aber er sagt's. Der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Deshalb wird auch das Kind, das du zur Welt bringst, heilig sein und Gottes Sohn genannt werden. Weil das Kind durch den Heiligen Geist gezeugt ist, deshalb wird das heilig heißen. Sonst wäre es nicht heilig. Und wäre Jesus nicht so empfangen, wäre er nicht Gottes Sohn, gäbe es keine Vergebung unserer Schuld und wir wären alle verloren. So einfach ist das. Gott erfüllte seine Vorhersage. Eine Jungfrau empfängt ein Kind, das Gott selbst gezeugt hat. Und nun möchten wir ein Lied hören, wo wir uns ein bisschen vor Augen führen, was das heißt. Maria, wusstest du das? Was das für ein Kind ist? Und ich glaube, Maria wusste das nicht alles in dem Moment. Aber uns zeigt es auch, was für ein großartiges Geschenk es ist, dass Jesus in diese Welt gekommen ist. Und alles, was dieses Lied sagt, gilt für uns. Wissen wir das alles? Das ist unser Herr. Nun, eine weitere erstaunliche Tatsache ist der Geburtsort von Jesus. Gemäß einer prophetischen Voraussage, die bereits über 700 Jahre alt war, musste der erwartete Retter in Bethlehem geboren werden. Der Prophet Micha hält fest, doch dir Bethlehem lässt der Gott Israels sagen, so klein du bist unter den Städten in Juda. Aus dir wird der künftige Herrscher über mein Volk Israel kommen. Sein Ursprung liegt in ferner Vergangenheit, in der Ewigkeit. Das ist schon allein, könnte man ja darüber sprechen. Woher kommt er? Sein Ursprung liegt in der Ewigkeit. In Bethlehem soll er zur Welt kommen. Und natürlich wäre es nicht unbedingt nötig gewesen, dass Jesus in Bethlehem zur Welt kommt, weil sein Bürgerort in jedem Fall Bethlehem war. So würden wir ja als Schweizer denken, mit unserem Hintergrund vom Bürgerrecht und so. Aber Gott wollte nicht, dass das ein Bürgerort ist, sondern dass das der Geburtsort ist seines Sohnes. Gott wollte die Voraussetzungen eindeutig erfüllen, nicht, dass man sagen, ja, ich komme auf Nazareth, stammt zwar vom König David ab und gehört eigentlich nach Bethlehem, aber geboren ist er in Nazareth, das stimmt schon irgendwie. Nee, da darf nichts getrickst werden. Jesus soll in Bethlehem geboren werden. Das hatte man auch so erwartet, denn als Herodes nach dem Besuch der Weisen die Schriftgelehrten fragten, wo denn der König der Juden das Licht der Welt erblicken würde, sagten die, indem sie forschten, in Micha steht in Bethlehem. Das war klar. Die Erfüllung dieser Voraussage war mit einem riesigen Aufwand verbunden. Gott musste Maria und Josef dazu bringen, dass sie von Nazareth nach Bethlehem reisten. Und Nazareth liegt luftlinienmäßig ca. 110 Kilometer von Bethlehem entfernt und Fußweges ungefähr 170 Kilometer. Da hatte man keine Flugzeuge und keine Autos und keine Mofas. Wie kommt nun eine hochschwangere Frau auf die Idee, von Nazareth nach Bethlehem zu reisen? Der einfachste Weg wäre gewesen, wenn Gott den Engel Gabriel nochmals geschickt hätte oder gleich das mitgesagt hätte, du wirst jetzt schwanger werden und jetzt reist du nach Bethlehem, dass du dort das Kind gebären kannst. Nur, das wäre auch möglich gewesen. Sicher hätte es Gott so machen können. Aber hätte er es so gemacht, dann hätten wir wieder zweifeln können und sagen, ja, da konnte ja jede Frau, jeder, der irgendwie wusste, wer einen Prinz gebären, konnte ja nach Bethlehem reisen und dann behaupten, ah, das ist jetzt der Messias. Gott wollte, dass es ganz eindeutig und klar ist. Dafür ist es ein deutliches Zeichen, dass er der Herr dieser Welt ist und dass er ganze Weltreiche in Bewegung bringt. Er bemüht den Kaiser Augustus, der ließ eine Volkszählung durchführen, sodass jeder Mann an seinen Heimatort oder Geburtsort zurückgehen musste, um sich zählen zu lassen. Gott, der Schöpfer dieser Welt, nimmt sich den scheinbar großen und mächtigen Kaiser Augustus in seinen Dienst, um seinen Plan auszuführen. Der Kaiser Augustus war sich des wahren Grundes seiner Anordnung gar nicht bewusst, weshalb er die Volkszählung machte. Ihm ging es lediglich um Reichtum und Macht. Steuerlisten mussten erstellt werden, dass er seine Macht ausbauen konnte. Gott ging es aber um die Erfüllung seines Versprechens, damit Menschen erkennen können, dass das Kind in der Krippe der versprochene König und Retter ist und dass wir das auch noch im 21. Jahrhundert erkennen können. Maria blieb nichts anderes übrig, sie musste nach Bethlehem, denn es war lebensgefährlich, sich dem Befehl des römischen Kaisers zu widersetzen. Gott setzt sein ganzes Weltreich in Bewegung, das dürfen wir nicht unterschätzen, ein ganzes Weltreich in Bewegung, damit der Weg für seinen Sohn bereitet wird und seine Vorhersage exakt erfüllt wird. Jesus hätte an keinem anderen Ort geboren werden können als in Bethlehem, weil Maria dorthin musste, zu diesem Zeitpunkt noch. Müsst ihr euch das ja noch vorstellen? Das Jahr hat ja 12 Monate. Also diese Volkszählung musste exakt in die Zeit der Geburt treffen. Sonst hätte es nicht geklappt. Ich finde das unglaublich. Und noch eine bemerkenswerte Sache bezüglich des Geburtsortes von Jesus. Bethlehem heißt übersetzt, das gefällt mir halt, Brothausen. Beth heißt Haus, Lechem, Beth, Lechem heißt Brot. Brothausen, wenn wir das ins Deutsche übersetzen würden. Und Jesus sagt doch von sich, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nie mehr hungrig sein und wer an mich glaubt, wird nie mehr Durst haben. Ich, das Brot des Lebens, das Brot des Lebens, wo kommt es zur Welt? In Brothausen. Ist doch super. Das Brot des Lebens kommt in Brothausen zur Welt. Bis ins Detail hat das Gott alles durchgedacht, damit wir nur staunen können. Und kennst du dieses Brot des Lebens? Bist du schon zu Jesus gegangen? Denn Jesus ist nicht einfach eine Idee, sondern Jesus möchte mit uns in eine Beziehung treten. Und er sagt, wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausweisen. Jesus wird dich nicht wegstoßen, wenn du zu ihm kommst. Weihnachten, es gibt so einen Spruch, das war auch im Adventskalender im Internet. Wäre Christus tausendmal in Bethlehem geboren und nicht in dir? Und dann? Dann wärst du tausendmal verloren und so. Also wenn Jesus tausendmal in Bethlehem geboren ist, aber nicht in dir, wenn du nur weißt, in den christlichen Glauben, aber nicht in dir ist Jesus geboren, dann kennst du überhaupt nicht, was Weihnachten überhaupt bedeutet, im Grunde genommen. Denn die wahre Weihnacht geschieht in meinem Herzen, da wo Jesus zu mir kommt. Und Jesus sagt, ich bin das lebendige Brot, das vom Himmel herabgekommen ist. Wenn jemand von diesem Brot isst, wird er ewig leben. Dieses Brot, das ich ihm geben werde, ist mein Fleisch. Ich gebe es hin für das Leben der Welt. Jesus hat sich für dich geopfert. Er hat dir damit ewiges Leben geschenkt. Und wenn wir in die Krippe hineinschauen, wisst ihr, was wir dann sehen müssen? Man kann Weihnachten nur verstehen, wenn wir in die Krippe hineinschauen und nicht nur diesen König sehen, sondern das Kreuz. Nur wer das Kreuz in der Krippe sieht, hat verstanden, welche großartige Bedeutung die Geburt Jesu hat. Denn dort ist unsere Erlösung passiert. Dort hat sich Jesus für uns geopfert. Dort hat er sich hingegeben, damit wir gerettet werden. Damit in deinem Leben, in meinem Leben Weihnachten wird, damit du ewiges Leben bekommst und nicht verloren gehst. So ist das. Jesus kommt im Brothausen zur Welt. Er ist das Brot des Lebens. Und nun hören wir nochmals einen Liedvortrag, bevor wir uns mit der Benachrichtigung noch beschäftigen, nämlich in dieser wundersamen Nacht, wo auch die Hirten benachrichtigt wurden über die Geburt des Schöpfers. Vielen Dank. Der Retter, der ist da. Das ist die Botschaft von Weihnachten. Nicht ein kleines Kind mit lockigem Haar, das ist alles schön und gut, aber das ist der Retter. Der ist da. Nur noch eine letzte einzigartige Tatsache, die wir betrachten und bewundern sollten, nämlich die Geburt von Jesus ist nicht im Verborgenen geschehen. Die Gesellschaft, die verschiedenen Gesellschaftsschichten wurden informiert. Die Führungsschicht des Volkes wurde ganz direkt in Kenntnis gesetzt. Und zwar zweimal. Zum einen, als die Weisen zu Herodes kamen und nach dem König der Juden fragten, bekamen auch die Hohepriester und Schriftgelehrten Kenntnis davon, sogar Jerusalem erfuhr davon. Da heißt es, als der König Herodes das hörte, erschrak er und mit ihm ganz Jerusalem. Soll doch niemand behaupten, niemand hätte etwas davon gewusst. Alle sind erschrocken. Der König der Juden, wo denn? Jetzt ist das möglich. Was geschieht jetzt? Offensichtlich war das Erstaunen groß, dass Weise aus dem Morgenland nach diesem König fragten. Ansonsten wären die Menschen in Jerusalem nicht erschrocken. Erstaunlich ist, dass die Leute in Jerusalem, die ganz nahe, etwa 9 Kilometer von Bethlehem entfernt sind, nicht nach Bethlehem gereist sind? Weshalb wir nicht von einer Volkswanderung in uns erzählt, wo die Leute nach Bethlehem strömen, die Juden, um diesen König zu sehen? Warum nicht, bitte sehr? Ist es nicht wie heute, dass die Menschen von Jesus hören, das vielleicht nett finden, sich vielleicht noch aufregen, dass es einige gibt, die von Jesus sprechen, aber sie gehen nicht zu ihm? Sie lassen ihn links liegen. Und auch die geistliche Führung wurde, das wäre die zweite, schon bereits einige Monate vorher informiert über den König, der dann kommen wird. Sie mussten schon hellhörig werden, in welchem Zusammenhang. Wir haben das gehört. Ich glaube, vorletzten Sonntag, bei der Geburt und Ankündigung Johannes des Täufers. Da kam ein Priester aus dem Heiligtum und konnte nicht mehr sprechen. Das war doch ein Ereignis, das konnte man doch nicht einfach wegstecken. Da mussten doch die Leute merken, jetzt ereignet sich etwas. Wenn man interessiert gewesen ist, hat man nachher natürlich den Zacharias beobachtet, was geschieht jetzt mit dem? Und dann noch Johannes Täufer selber und so weiter. Die Leute waren informiert. Auch die Führungsschicht, auch die religiöse Führung war informiert, dass jetzt etwas im Anbrechen ist. Und auch das einfache Volk wurde von den Hirten über die Geburt von Jesus informiert. Gott sandte Engel zu den Hirten. Das ist übrigens auch an sich interessant. Die Hirten werden über Engel informiert, die ihnen von der Geburt Jesu erzählen und sie sagen ihnen auch, wo sie das Kind finden werden. Und als die Hirten Jesus besucht hatten, gingen sie nicht einfach wieder zu ihrer Herde zurück, sondern sie erzählten überall von dem, was sie gehört und gesehen haben. Das muss dermaßen beeindruckend gewesen sein. Ich wäre auch gern dort gewesen. Das muss dermaßen beeindruckend gewesen sein. Der Sohn Gottes als Kind. Sie gingen nicht einfach zurück zum Alltag, gehen wir zu unseren Schafen, das haben wir gesehen. Nein, es platzte aus ihnen heraus. Nachdem sie es gesehen hatten, erzählten sie überall, was ihnen über dieses Kind gesagt worden war. Und alle, mit denen die Hirten sprachen, staunten über das, was ihnen da berichtet wurde. Das einfache Volk wurde informiert. Wie viele von denen sind nach Bethlehem gereist, das nicht weit weg lag, um auch diesem König Ehre zu erweisen? Und als drittes, wie man es eigentlich erwarten muss, wurden auch die Völker benachrichtigt. Denn durch Jesus sollen alle Völker gesegnet werden, wie Gott bereits Abraham versprach. Durch deinen Nachkommen sollen alle Völker auf Erden gesegnet werden. Deshalb ist zu erwarten, dass auch die Völker über die Ankunft des Königs informiert werden. Und tatsächlich, die Völker werden informiert. Die Weisen aus dem Morgenland sehen anhand der Sterne, dass der König der Juden geboren wurde. Die Himmel verkündigen den Völkern das Kommen des Königs der Juden. Das werden wir dann am 3. Januar noch genauer hören. Die Himmel verkündigen das Kommen des Königs der Juden, sodass Leute aus fernen Ländern anreisen, um diesem König der Juden Ehre zu erweisen. Stellvertretend für die Nationen kommen diese Weisen und ehren unseren König. Durch diese Weisen wird auch Herodes, der Staatsmann, der Vertreter Roms, über die Geburt des jüdischen Königs informiert und somit ist auch das Römische Reich informiert über das, was geschieht in Bethlehem. Als Repräsentant des Römischen Reiches. Was hier in Bethlehem geschah, ist nicht im Verborgenen geschehen. Die ganze Welt wurde informiert, dass der König gekommen ist. Ich finde das beeindruckend. Und das ist auch der Grund, weshalb wir heute hier sitzen. Warum wissen wir das alles? Weil alle informiert wurden. Weil Gott dafür gesorgt hat, dass diese Botschaft, diese Nachricht sogar über Jahrhunderte hinweg erhalten bleibt, damit wir das wissen. Weil das für uns heute in unserem Leben immer noch eine enorme Bedeutung hat, was da geschehen ist. Jedes Ereignis für sich ist einzigartig. Die Herkunft von Jesus, die Empfängnis, der Geburtsort und die Benachrichtigung. Man könnte die einzelne Einzigartigkeit, da könnte man auch noch einige dazu machen, aber man könnte die Einzigartigkeit abtun und sagen, ja, das ist Zufall. Aber nehmen wir nur mal diese vier Punkte. Das wären vier Zufälle, die zufällig genau miteinander harmonieren müssten. Und wenn man ehrlich ist und bereit ist, Tatsachen in die Augen zu sehen, dann bleibt uns nichts anderes übrig, als zu sagen, das muss der Sohn Gottes sein. Jesus ist der Sohn Gottes. Keine Geburt auf dieser Welt brachte so viel in Bewegung. Allein die Umstände seiner Empfängnis und Geburt beweisen, dass wir es hier mit dem wahren Gott zu tun haben. Diese Ereignisse stärken unser Vertrauen in Jesus und beweisen, dass unser Glaube auf einem festen Fundament steht und nicht auf Hirngespinsten von Menschen, die da irgendeine Idee hatten. Denn das ist nicht möglich. Denn da musste zu viel wirklich stimmen in der wirklichen Welt. Da gab es keine virtuelle Welt, wo man das zusammenbasteln kann, wie man das heute kann. Das musste in dieser wirklichen Welt passieren. Die Maria musste wirklich von Nazareth nach Bethlehem reisen. Jesus musste wirklich ein Nachkomme vom König David sein. Und Maria musste wirklich Jungfrau sein. Sie musste es sein. Wenn sie es nicht war, wenn sie Jesus nicht als Jungfrau empfangen hat, dann können wir unseren Glauben in die Wüste schicken. Freuen wir uns, dass wir zu diesem Gott gehören, der sein Wort hält und seine Versprechen erfüllt. Er wird auch in Zukunft das tun, was er versprochen hat. Wir können uns ganz und gar auf ihn verlassen, auch heute. Wir können uns verlassen, wenn er sagt, er wird wiederkommen, dass er wiederkommen wird, garantiert. Ob wir das jetzt genau wissen, wie das funktioniert, ist egal, aber es funktioniert. Denn wenn Gott das fertig gebracht hat, wie sein Sohn zur Welt kommt, wird er das auch wieder fertig bringen, wie Jesus wiederkommt. Und wir warten ja nicht auf das Kind, das in einem Stall geboren wird, sondern wir warten auf den Sohn Gottes, der auferstanden ist und mit Herrlichkeit und Macht wieder in dieser Welt erscheinen wird. Jetzt warten wir auf Jesus und das nächste Mal wird er eben nicht als Säugling in diese Welt kommen, sondern er wird in Macht und Herrlichkeit in Erscheinung treten. Und wenn das geschieht, wird das die ganze Welt mitbekommen. Auch dann wird der Himmel die Botschaft verkündigen. Auch dann werden alle Menschen das sehen. Und das wird gar nicht im Verborgenen geschehen. Matthäus sagt Jesus, die Sonne wird verfinstern und der Mond wird nicht mehr scheinen. Die Sterne werden vom Himmel fallen und die Kräfte des Himmels werden aus dem Gleichgewicht geraten. Und dann wird das Zeichen des Menschensohnes am Himmel erscheinen. Und alle Völker der Erde werden jammern und klagen. Sie werden den Menschensohn mit großer Macht und Herrlichkeit auf den Wolken des Himmels kommen sehen. Warum werden sie jammern? Sie werden jammern, weil sie heute lachen über all das, was ich erzählt habe. Weil sie über die Jungfraugeburt lachen, weil sie über die Geburt in Bethlehem lachen, weil sie alles nur meine seien Fabeln. Und wenn sie das Zeichen des Menschensohnes sehen, dann werden sie erschrecken, weil sie dann wissen, dass das alles doch wahr ist. Und wir dürfen uns alle freuen, die Jesus lieben, auf diesen Tag, wo das Zeichen des Menschensohns erscheinen wird. Und wir wissen, jetzt ist der Tag angebrochen. Das ist Advent. Der dauert, bis Jesus kommt. Leben wir als Christen im Advent. Ich bete mit uns. Ja, Vater, wir möchten dir von ganzem Herzen danken. Es steht nicht viel in deinem Wort über die Ereignisse um die Geburt von deinem Sohn Jesus Christus. Aber es steht genug, damit wir sehen können, dass das, was du vorausgesagt hast, dass du das erfüllt hast. Dass wir erkennen können, dass das Kind, das in Bethlehem zur Welt kam, das Maria geboren hat, dass das dein Sohn ist, der für unsere Schuld am Kreuz starb. Und dass das dein Sohn ist, auf den wir warten. Dass das dein Sohn ist, der uns ewiges Leben geschenkt hat, uns erlöst hat von der Verdammnis. Wir danken dir, Herr Jesus, dass du in diese Welt gekommen bist. Und wir beten dich an. Du bist Herr aller Herren und König über allen Königen. Du bist der ewige König. Und wir freuen uns auf den Tag, wo wir das mit eigenen Augen sehen werden, dich von Angesicht zu Angesicht. Und alle, die mit mir einverstanden sind, wollen das doch bekräftigen mit einem gemeinsamen Amen. Amen.